Sag mal, Stefan, weißt du, wie man diesen Anzug da anzieht?
Ist der Reißverschluss hinten oder habe ich das vorne?
Guck mal, ich habe hier nur so ein Band. Ich glaube, damit muss das alles funktionieren.
Ja, aber du hast gesagt, Aikido ist das neue Schwarz und Boxen ist so gestern. Und wer lernen will, wie man irgendwie Energie irgendwie umleitet und so weiter. Du hast mir gesagt, das hilft mir jeden Tag. Jetzt kommen wir nicht mal in die Anzüge rein. Mann.
Die erste große Hürde, ne? Aber Aikido, das ist eine defensive Kampfkunst, die mir hilft, da gegen bewaffnete oder unbewaffnete Angreifer mich zu wehren und deren Energie so zu nutzen und rückzuführen, dass du sie überwältigst. Das ist ein cooles Prinzip. Also könnte eine Management-Technik sein.
Ich wollte gerade sagen, klingt nach dem letzten Board-Meeting.
Ja. Auf jeden Fall. Nee, also da ist Aikido eigentlich das Gebot der Stunde. Ne? Also ey, wie wirst du angegriffen? Boah, das haben wir noch nie so gemacht. Das musst du mir erstmal beweisen. Ah, die Zahlen sehen scheiße aus und so weiter und so fort. Ne? Energie nehmen und dann wieder zurückführen.
Ja, aber tatsächlich ist es ja so, da würde ich also in der Sportanalogie bleiben. Da habe ich eher das Gefühl, dass gute Ideen in Firmen ja eher weniger aufgegriffen und energetisch weitergeleitet und veredelt werden, sondern da wird mit einem Bulldozer drüber gefahren oder keine Ahnung. Ja. Es wird sich angeeignet, verändert und umgedreht für was anderes verkauft. Ja. Oder übertreibe ich?
Nein, das ist auf jeden Fall so. Und das ist ein psychologisches Phänomen und ich sage dir, Stefan, die Angst, Umsatz zu verlieren, die ist 10-mal mehr ausgeprägt als der Wille, neuen Umsatz zu generieren. Na, und diese Verharrungskräfte zu sagen, halt stopp, wenn sich das Neue wirklich durchsetzt, dann heute bin ich Fachexperte und Kompetenzträger, aber meine Kompetenz und meine Fachexpertise, die wäre ja mit diesem neuen Szenario gar nicht mehr so wichtig. Oder noch schlimmer, ich müsste mich umlernen oder weiterbilden. Ne? Das ist ja, dann komme ich aus meinem eigenen Bequemlichkeitssaft, muss ich also praktisch rauskommen. Und das stresst die Leute pur. Ne? Und dann kommen spannende Meetings und Themen zusammen.
Ist das in großen Firmen nur oder auch in kleinen?
Also, ich würde sagen, in kleinen Firmen bist du deutlich pragmatischer, ne? Weil du weißt, ey, du hast es auch schon oft gelernt, du musst manchmal auf Dinge draufspringen und musst auch ein Ticken weit pragmatisch sein, weil am Ende des Abends eine kleine Firma es immer schwerer hat zu überleben als irgendwie die größere. Du bist weniger kreditwürdig, hast wahrscheinlich weniger Cash-Reserven und so weiter und so fort. Aber in großen Firmen, ne, die sind ja teilweise so starr, haben so einen riesen Kommunikationsapparat und Fachapparat und Verwaltungsapparat, den in Bewegung setzen, das überlegen sich die Leute 10-mal, ob man sich den Schuh anzieht, weil da reden wir nicht über, ja, machen wir, sondern da reden wir über einen riesen Angang, der sich über Jahre hinzieht, den du kommunikativ begleiten musst, den du gegen alle Widerstände durchboxen musst und darauf haben wirklich wenige in den oberen Etagen Bock, sich den Scheiß anzutun oder da muss schon die Hütte brennen oder da muss es schon echt krass so dermaßen offensichtlich sein, dass man es machen muss, sonst bewegt sich keiner.
Aber wenn die erfolgreichsten Firmen die sind, die schnell sind und innovativ, ja, wenn das so ist, dann würde doch wahrscheinlich niemand morgens zur Arbeit kommen und sagen, boah, ich bin lieber langsam und wenig einfallsreich, ich mache ja lieber meinen Stiefel, dass das mittelfristig vielleicht die Existenz der gesamten Firma gefährdet, egal. Das würde doch eigentlich keiner sagen. Warum ist es dann trotzdem so? Glaubst du, warum kommen die Leute dann eigentlich mit dem richtigen Mindset irgendwie da rein und schaffen es trotzdem in diesen Buden nicht, da rauszubrechen? Warum ist denn das so? Jeder will, aber keiner kann?
Also erstmal für die meisten Leute ist ein Job ein Job. Ne? Das ist die Art und Weise, wie ich mein Geld bringe und dann gehe ich nach Hause und führe eigentlich mein eigentliches Leben. Ne? Also, und das ist auch voll in Ordnung. Und das sind natürlich eingespielte Muster viel leichter und pragmatischer. Auch das ist total menschlich nachvollziehbar. Dann werden die Leute natürlich drauf geeicht und trainiert, nur in ihrem eigenen Fachsaft zu schmoren. Es gibt Leute, die nichts anderes machen als Newsletter. Ne, den ganzen Tag, die ganze Woche und dann sollen diese plötzlich aus ihrem Newsletter-Sumpf rausblicken in die weite Welt und das große Ganze überblicken, kann man nicht erwarten, ist unfair. Plus eben das, was du ja sagst, das bedeutet ja schon wieder Selbstreflexion, da muss ich ja erstmal anerkennen, A, es gibt andere Dinge, außer das, was ich seit 20 Jahren in meinem Laden erlebe, B, die sind ja wirklich schneller und auch wahrnehmbar schneller. Und dann musst du ja nochmal die Schlussfolgerung, das bedeutet ja, ich bin richtig langsam, machen nicht alle. Ne? Also jetzt mal ganz pragmatisch. So. Und das kann ich auch verstehen. Nimm mal einen großen Laden wie Mercedes. Niemand will der Depp sein, der Mercedes an die Wand fährt, weil du zu früh auf Elektromobilität springst, die ganze Firma drauf wettest, machst es zu früh, verkaufst es nicht so wie gedacht, bringst in Tiefslage, wirst da aufgekauft und gehst einmalig in die Wirtschaftsgeschichte ein. Guck ihn dir an oder sie. Diese Idiotin oder der Depp hat Mercedes zum Verkaufen gebracht und an die Wand gefahren. Ne? Also niemand will es sein. Also wollen die Leute absolute Sicherheit haben, wenn wir uns schon auf den Weg machen, dass sich das lohnt, und lieber zögern es die Leute halt möglichst weit nach hinten raus, bis sie die validen Daten haben. Ah ja, jetzt scheint Elektromobilität da sein oder Cloud Computing oder was auch immer. Nur dann ist es ja oftmals zu spät, weil die Leute dann halt erst in Reaktion gehen und nicht vorbereitet sind, schon Lösungen in der Schublade haben, schon wissen, wie das Geschäftsmodell läuft, wie die Prozesse auflaufen, wo du normalerweise andere Leute brauchst, andere Fachexpertise, anders skalieren musst, als es du vielleicht mal gelernt hast. Und das sind alles Gründe, warum es nicht so ist, wie man es eigentlich idealtypisch lernt. Also das ist meine Erfahrung.
Aber das heißt ja, im Grunde könnte man den Schnitt da machen, dass man sagt, es gibt inkrementelle Innovationen, und das ist auch wichtig. Ne? Und das ist wahrscheinlich etwas, was auch große Organisationen schaffen, ne? Weil man jetzt nicht das Uhrwerk als solches umbaut, sondern das Uhrwerk stetig ölt. So, und da tut man keinem so richtig weh, da freuen sich alle über Produktivität oder Effizienzgewinne, Zugewinnen und blablabla. So, aber schwierig wird's, wenn man die Ebene verlässt und geht so in die disruptiveren Innovativthemen rein, ne, wo wirklich neue Uhrwerke entstehen oder dass vielleicht gar keine Uhr mehr am Tisch liegt, sondern man komplett irgendwas anderes auf einmal andenkt. Ja. Und dennoch ist es ja so, dass diese disruptive Innovation zwingend notwendig ist, ne, weil das Leben lehrt uns, dass jedes Geschäftsmodell in aller Regel endlich ist. Ne? Jetzt kann man darüber streiten, hält das 10 oder 15 oder 30 Jahre, aber es ist auf jeden Fall meistens endlich. Und eine disruptive Innovation ist in aller Regel notwendig, damit nicht ein anderer mich vom Tisch fegt. Wie schafft man es denn, dass man diese Innovation, diese disruptive Innovation trotzdem sich anschaut, anfängt zu entwickeln? Weil das ist ja dann offensichtlich ein Leadership-Thema. Ja. Oder Frage, ist es ein Leadership-Thema?
Meiner Meinung nach ist es ein totales Leadership-Thema, weil wenn das Leadership oben nicht glaubt und es beschließt und es glaubwürdig es zu A, ihrer Hauptaufgabe zu machen und das nach unten zu orchestrieren, dann passiert gar nichts. Weil wenn du nicht den Segen von oben hast und die so, ja, ich lass sie einfach mal machen, dann wird nichts. Das habe ich noch nie gesehen, dass das irgendwo klappt. Und da tust du einen super guten Punkt ansprechen. Also was muss passieren, um so ein Management in Bewegung zu setzen? Und die einzige Art, die ich kennengelernt habe, und jetzt mache ich den Käse wirklich schon 50 Jahre, die einzige Philosophie, die wirklich funktioniert, also zumindest wie ich es erfahren habe, ich nenne es Decision-Centric Management. Das heißt, so wie du ja heute Customer-Centric versuchst, als Unternehmen zu sein und es den Kunden so einfach und so genial und so toll wie möglich machst, musst du diese gleiche Art intern ansetzen und zu überlegen, was muss ich eigentlich machen, um es dem Management so einfach wie möglich zu machen, A, eine Entscheidung zu geben, zu treffen, B, denen so viel Sicherheit zu geben, wie nur irgendwie möglich, dass das gut laufen wird, dass das funktionieren kann, und wie bringe ich das so auf den Punkt, dass ich mindestens auf ein Level hinkomme, zu sagen, die sagen ja oder nein, weil das Schlimmste ist, ja, ein bisschen und so weiter. Na, also mir ist immer ein klares Nein lieber, als so ein fadenscheiniges Ja, wo du aber weißt, dass sich das Thema nach 6-9 Monaten dann ausläuft und versandet, ne? Und dann arbeitest du auf 6-9 Monate drauf, was sowieso nichts mehr wird. Ne? Also eine konkrete Entscheidung zu kriegen, das ist die einzige Art und Weise, die ich gelernt habe, die wirklich funktioniert.
Dann hast du aber ja schon sozusagen auf der zweiten Ebene oder noch tiefer drunter jemanden, der diesen Impuls für sich selbst entwickelt hat und jetzt versucht, nach oben zu überzeugen. Ne?
Genau.
Die Frage ist ja, ne, also im Idealbild ist es ja so, dass wir oben schon mal eine Leadership-Ebene haben, die das nicht nur duldet oder jetzt überzeugt und irgendwie ja, fast schon ausgetrickst werden muss, damit sich das anhören. Idealerweise ist das ja eine Kultur, wo sowas gefördert wird, wo sowas gewünscht und auch erwartet wird. Ne? Also das ist eine. Wenn das nicht ganz so der Fall ist, aber wobei, ehrlicherweise, selbst wenn das der Fall ist, ne, und du in der Kultur, in der Organisation arbeitest, wo das gewünscht und gefordert und gefördert wird, dann kommst du ja trotzdem in die Situation, die du gerade beschreibst. Ne? Du gehst jetzt rein in so einen Prozess, in so einen Dialog, wo du ein neues Uhrwerk vorstellst, vorschlägst, anregst.
Ja.
Und du sagst im Endeffekt, gib dem Entscheider, der Entscheiderin das Gefühl, sozusagen, dass da keine Angst mit verbunden sein muss, dass du nichts kaputt machst, dass du hilfst. Ist das richtig?
Genau. Ja, und zwar, das ist ein super Beispiel, weil ich glaube gar nicht, dass du oben eine Bereitschaft haben musst, überhaupt grundsätzlich Veränderungen, damit etwas funktionieren kann. Sondern selbst Leute, die nichts verändern wollen, sind am Ende des Abends Pragmatiker und am Ende ist es ja Management. Die Leute gucken auf Zahlen. Und du musst einen guten Einstieg finden. Und der beste Einstieg, um den zu finden, also auch wie ich es gelernt habe, ist zu überlegen, was sind heute die Themenfelder, die eigentlich bei uns heute richtig scheiße laufen. Na, und dann kriegst du immer so eine Shitlist und jeder hat irgendwelche Themen, die richtig scheiße laufen. Dann gehst du hin, okay, und welche von diesen Themen hätten wir eigentlich ein hohes Interesse, dass die gut laufen? Ne? Also und dann im Grunde verkürze ich die Liste und wo welche Themen kommen mit unserer herkömmlichen Vorgehensweise irgendwo nicht mehr weiter, ist irgendwie an die Wand gelaufen. Weißt du, und das sind die Themenfelder, mit denen kannst du starten, weil läuft super scheiße, hat aber eine hohe Relevanz. Und irgendwie kommen wir da einfach jetzt schon lange nicht weiter, ey, da müssen wir was Neues ausprobieren. Ne? Und dann hast du halt wieder dieses Thema Sicherheit, weil dann ist es dem Management relativ egal, beschissen als scheiße geht nicht. Und gleichzeitig haben wir aber ein wirtschaftliches Interesse, dass es gut geht und da bin ich jetzt einfach mal pragmatisch und lass mal was zu. Und das sind die Themen, wo du am höchsten Commitment hast.
Ich glaube, was ein guter Navigator ist, ist zum Beispiel auch so das Thema, was ich da als Entscheidungsinstanz auch immer wahrnehme oder vermute, ne? Eine gute Reflexionsübung ist, sich zu fragen, wie ticken die denn eigentlich da? Also sitzt da jetzt jemand, Mann, Frau, Komitee, wie auch immer, sitzen da jetzt eigentlich Leute, Menschen, Individuen, die an inhaltlicher, ich sag mal, Bestleistung interessiert sind oder geht es da tatsächlich eher um diese schon oft diskutierten Machtthemen? Ne? Das ist ganz wichtig, dass ich mir vorher überlege, wie ticken die da? So, ja. Und die einen, keine Ahnung, die eher auf, ich sag mal, so konzerntypischere Machtstrukturen, und wir sprachen drüber, ne? Wer eher da stark irgendwie unterwegs ist, da geht es dann um Dinge wie, keine Ahnung, die wollen Ruhe im Karton, vielleicht wollen die befördert werden, vielleicht wollen die ihren Bonus, ja. Vielleicht will der eine sie irgendwas, die andere sie irgendwie sogar übertrumpfen und dann suchen die irgendwie Inhalte, aber eigentlich nicht aus der inhaltlichen Motivation, sondern aus der machtpolitischen. So, da muss man sich schon einmal, glaube ich, mal hinsetzen und sagen, wen sehe ich denn jetzt da mir gegenüber als Entscheidungsinstanz? Und natürlich treibt das oder verändert das die Art und Weise, wie man das verpackt und wie man da vorgeht. Ne? Wenn jemand voll leistungs- und inhaltsorientiert ist, ganz anders. Ne? Da geht es nur um Facts, Figures, Benefits, keine Ahnung, ne? Begeisterung durch Inhalt. Das ist den anderen, die befördert werden wollen oder dem CMO eins auswischen, völlig Pumpe. Da geht es nur darum, jetzt irgendwie einen Trumpf zu haben oder irgendeinen Move zu machen. So, ne?
Total. Aber wenn du in die höchsten Ebenen reingehst, bei aller Psychologie und Machtstreben, was du immer auf deiner Seite da irgendwo haben musst, sind die Business-Fakten. Wenn du die trotz alledem nicht auf deiner Seite hast, wird es immer schwierig, selbst wenn die Leute dir wohlgesonnen sind. Weil du brauchst nicht glauben, dass irgendjemand in der Firma irgendwas macht, weil du eine nette Person bist. Oder weil du ein hoher Kompetenzträger bist. Oder weil du jetzt da über Nacht auf der Toilette unter der Dusche eine riesen Eingebung hattest. Ne? Und selbst wenn du denen das neue iPhone präsentierst, vergiss es. Und selbst, es ist unfair, aber selbst im frühen Stadium musst du munitioniert sein mit harten Business-Fakten. Wir hatten mal ein witziges Beispiel, war auch für eine Modekette und war es so, dass sich bestimmte Fashion-Items, die besonders modisch waren, sich schlechter verkauft haben als diese eher langweiligen Produkte. Ne? Und da kam dann raus, dass deren Zielgruppe war halt bei denen so der Fall, dass die halt da eine Berührungsängste haben mit Modethemen. Ne? Also der Durchschnittsdeutsche, der da einfach halt nicht so avogad ist und ein bisschen konservativer und ein bisschen vorsichtiger ist. Und da guckt man dann halt hin, wer schafft es denn heute, besonders Berührungsängste zu nehmen? Das war auch beispielsweise mal ein Thema, was wir gehabt hatten. Und wir haben uns dann von dem Beispiel, das hieß City Mapper, inspirieren lassen. Und Citymapper, das ist im Grunde ein Navigationsanbieter, der dir in der fremden Stadt von A nach B bringt, selbst wenn du keine Peil von öffentlichen Verkehrsmitteln hast. Und diese Grundprinzipien hat man dann eben auf Mode adaptiert und dann hat man das so ein bisschen erklärt. Schau mal, wir wollen die Leute an diese Fashion-Items erklärerisch heranführen und denen das im Grunde nicht in Fashion-Sprache, sondern in normaler menschlicher Sprache zugänglich machen. Und dann kommt halt immer die gleiche Frage, ja, sieht nett aus, ganz cool, aber wird das funktionieren? Und wenn du nicht transparent bist in dem, wo du gedanklich herkommst, was ist eigentlich das Problem, wer hat es gut gelöst, wie kann man das angehen, was können wir davon lernen? Weil wir konnten halt dann in diesem frühen Stadium sagen, ja, guckt euch das mal an. Citymapper ist am Markt mit 5 Milliarden bewertet. Das nutzen jeden Monat über 50 Millionen User. Im App Store hat das Ding 5000 Bewertungen und im Durchschnitt 4,9 Sterne. Und ein Hauptgrund, was die User dort schreiben, ist, dass das so simpel und einfach zu bedienen ist. Ich diskutiere gerne mit euch, ist das das richtige Problem? Ich diskutiere gerne mit euch, haben wir es schon auf die richtige Art, auf unsere Marke und Zielgruppe adaptiert. Ich diskutiere aber nicht mit euch, ob das funktioniert. Und wenn du das nicht in einem ganz frühen Stadium, obwohl da noch nichts live ist, noch nichts getestet wurde und du keine anderen Daten auf der Hand hast, wenn du das nicht argumentativ liefern kannst, dann vergiss es.
Und ich würde noch ein Ding oben drauf satteln. Ne? Klar, alles in Abhängigkeit von der Kultur jeweils. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen ist es schlauer, möglichst lange im Untergrund zu bleiben. Ne? Also ich glaube, dass Organisationen tendenziell sich schwer tun, zu früh mit Ideen umzugehen. Und dann bekommst du, ich sag mal, Störfeuer aus unterschiedlichsten Motiven. Ne? Andere, die auch gerne innovieren würden, aber die Idee nicht hatten. Andere, die, keine Ahnung, das Risiko mehr sehen als die Chance und. Da, also so. Im Untergrund bleiben und in diesem Untergrund so konkret mal so ein Ding durchdeklinieren wie irgend möglich. Es macht einen ganz anderen Impact, wenn du mit einem funktionsfähigen Prototypen in eine Session reingehst, wo du über ein Marfo-Tool sogar erste Konsumentenfeedback schon mal eingeholt hast, ein Business Case gerechnet hast, einen Kostenplan gemacht hast für die nächsten x Jahre, Annahmen getroffen hast, Risiken dir überlegt hast. Also, und je konkreter und lebensnäher, desto besser. Das ist ein ganz anderer Aufschlag. Und am besten schon so, dass man sagt, das kann ich übrigens morgen, wenn du willst, schon mal live stellen. Und dann testen wir es mal mit Live-Daten. Und dann sehen wir, was passiert. Und worst case machen wir es wieder aus. Aber wenn es funktioniert, könnte das neue Uhrwerk sein. Also, solange wie irgend geht, echt im Untergrund bleiben und dann mit so konkretem wie möglich irgendwie rauskommen, das ist in aller Regel die erfolgsversprechendere Variante, als mit Theorien, Konzepten und PowerPoints sich schnell vom Hochsitz schießen zu lassen. Ne?
Und Stefan, guck mal, ich habe hier ein YouTube-Video gefunden, wie man sich da das...
Ich habe die Stiefel an den Händen. Ich habe hier schon die Stiefel an den Händen. Ja, danke.
Schau mal, ich glaube, ich weiß jetzt, wie das funktioniert.